So, liebe Kino-Freunde da draußen, es geht weiter und wir sprechen über eine Serienfortsetzung, die mir tatsächlich sehr am Herzen liegt, nämlich One Piece ist weiter gestartet und wir müssen einfach mal konstatieren, geile Serie. Geile Serie, warum die so geil ist, werden wir euch in dieser Folge natürlich verraten. Aber außerdem, ich bin ja diesmal wieder dabei, ich bringe euch solche Filme mit wie Mardi Supreme, ja, extrem, ich würde sagen, extrem geiler Film. Es ist generell eine Folge der extrem geilen Filme. Ich habe auch Der Astronaut gesehen, extrem geiler Film. Und der Johannes, der bringt euch auch, ob die jetzt extrem geil sind, kann ich euch jetzt nicht sagen, weil ich sie nicht gesehen habe, aber sie sind auf jeden Fall besonders. Das alles und noch ein bisschen mehr. Jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienknapp-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 258 unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite ist mein geschätzter Mitpodcaster Johannes.
Hey, hey.
So, und wir waren, also ich weiß, dass wir im Kino waren, das kann ich für Johannes mitsprechen. Ich weiß zwar sonst nicht, welche Filme Johannes gesehen hat, aber ich bin gespannt. Jetzt ist die Frage, wie machen wir es? Reden wir direkt über den Film, den wir beide gesehen haben, zusammen? Oder
willst du Hype abgrasen?
Ich weiß gerade tatsächlich nicht, ob ich Hype abgrasen will. Ich habe, glaube ich, gar nicht so viel Hype. Hast du einen Hype-Titel?
Ja,
also außer vielleicht eine Serie?
Ja, ich glaube eine Serie, die maximal. Aber ich weiß auch nicht, ob da schon der Hype wieder vorbei ist, weil.
Ich glaube, der ist schon vorbei. Ich glaube, wir reden auch von One Piece, ne?
Mhm.
Ja, sonst lass uns doch einfach mal mit der Serie starten. Wir brauchen das Geld, wir brauchen die Klicks. So.
Wir brauchen die Klicks.
One Piece Staffel 2 ist jetzt erschienen bei Netflix, also die reale Adaption. Wir reden nicht von dem Anime. Also die reale Adaption basiert natürlich auf dem Anime. Für mich immer noch das zweitspannendste Projekt. Das spannendste Projekt ist für mich immer noch die Neuinterpretation des Animes durch Studio Wit, indem man alles Fillerfolgen raus, Animation besser, nicht mehr 4:3, alles neu gezeichnet, neu gesynchronisiert. Wird geil, aber ich sag mal so, Staffel 2 von One Piece hat mir richtig gut gefallen. Hat mir richtig Spaß gemacht.
Ja. Ja, ich kam auch wieder gut durch. Ich meine, die erste Staffel, die war ja eh schon bonkers. Ich weiß nicht, wir haben damit auch relativ gut stehen lassen, oder? Die erste Staffel damals.
Also, genau. Also, ich glaube, ich bin ja eher so der Kritische, der bei Live-Action direkt rot sieht und sich denkt, oh scheiße, jetzt machen die alles cringe, weil meistens ist es so. Aber ich finde, bei One Piece haben sie es perfekt gelöst. Weil, also zur Story müssen wir euch nichts erzählen, ist One Piece, wer die zweite Staffel noch nicht gesehen hat, sollte sich vielleicht erstmal die erste angucken. Ganz grob, es geht um eine Gruppe Piraten, die einen großen Schatz finden wollen. So, das ist eigentlich die Geschichte zusammengefasst. Was macht das Ganze so Besonderes? Die Charaktere. So, ich glaube, das rein über die Charaktere, die haben alle besondere Fähigkeiten und die Inseln sind alle besonders, alles ist besonders in der Serie. Und was ich halt mega geil finde, ist, dass die das gemacht haben, was mich eigentlich von Live-Action super abschreckt. Die haben super viel gebaut. Also ich habe es mal beschrieben, für die Rocket Beans kennen und Game 2 und Game 1. Das ist einfach eine sehr, sehr schön gemacht. Also es ist halt alles selber gebaut. Alle Sets sind größtenteils selber gebaut. Also Kulisse, irgendwelche überambitionierten Schwerter, irgendwelche komplett absurden Motorräder. Und man sieht sofort, das sieht alles fake aus. Also es gibt, glaube ich, es gibt in dieser Serie eine Folge von diesem Wachs-Wachs-Mann, der Barockfirma, der in so einem Wachshaus lebt. Und
Ach, dieses Weiße, ja.
Dieses Weiße, ja. Und auch seine Haare sind halt so wie so eine Zahl geformt. Oder wie so eine, wie so eine Teelampe. Oder wie heißt das, diese Wachslampe. Und es sieht halt alles...
so eine 3 sein.
Ja, es ist eine 3, aber trotzdem diese... Aber es sieht halt alles so fake aus, aber das macht die Serie wieder gut. Die übertreiben es halt so stark, dass alles so quatschig ist, was halt auch zu One Piece passt, dass die das halt in eine Live-Action-Serie übertragen. Und das...
Ja, genau. Ich glaube, das ist aber auch exklusiv für One Piece. Ich glaube, alle anderen könnten sich das nicht erlauben, das so zu machen. Aber da One Piece halt so bunt ist, so abgedreht, ist halt für diese Live-Action-Adaption halt passend. Und ich bin auch immer noch der Meinung, die haben geguckt beim Casting. Also die Leute, also die Crew, die haben. Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit den One Piece mit One Piece Charakteren, wie du dich da auskennst. Aber so ein bisschen kriege ich ja auch mit. Also diese 5, 6 Charaktere, die in der Crew sind, die kenne ich ja auch.
Ja.
Gut, jetzt kommen ja noch mehr dazu. Ich habe aus Jauchs mal reingeschaut, wer jetzt schon alles in der Crew ist. Und ich kenne viele von denen nicht. Also ist so ein komischer Fischdude jetzt dabei reingekommen in der Crew.
Okay, da bist jetzt, du übrigens schon weiter als ich. So.
Ja. Also kannst du auch nicht den Fischdude.
Ich kenne den Fischdude und ich weiß auch, dass er Mitglied geworden ist. Bloß das war so ein, ja, ich werde Mitglied eurer Crew, ich muss aber vorher noch was erledigen. Und dann sind 300 Folgen nichts passiert. Und dann ist er dazu gekommen.
So. Okay. Ja, nee, ich habe nur reingeschaut. Also ich habe nur reingeschaut, wer jetzt alles in der Crew ist. Weil ich wusste ja, dass da noch so ein Skelett-Dude dabei ist, so ein Mac-Dude. Mal gucken, ob sie noch mehr bekommen haben.
Man denkt aber sich, also ich denke mir halt auch immer so, oh nein, jetzt kommt Tony Chopper. Wie machen sie das? Wird das so ein CGI-Desaster? Aber es passt halt alles. Und ich finde, ich habe da auch einen Artikel drüber gelesen, sie haben es, glaube ich, auch gut getroffen, dass es alles total verspielt und so handcrafted aussieht. Aber dass sie sich bewusst dagegen entschieden haben, zu viel CGI zu verwenden, einfach aus dem Grund, dass es da nicht zu Uncanny Valley wird. Also es gibt ja immer im Anime ist es so, dass das wird ganz viel angesprochen, da fällt die Kinnlade so gefühlt auf den Boden. So richtig anime-typisch Sachen. Das hätte man natürlich auch mit CGI hier machen können. Hier hat man sich aber bewusst dagegen entschieden, weil es halt ein kompletter Stilbruch gewesen wäre.
Genau.
Es wäre halt nicht mehr, das hättest du halt nicht mehr mit irgendeinem Kostüm machen können oder wenn wäre es unendlich teuer geworden. Und da hat man sich halt entschieden, okay, das, was wir bauen können, bauen wir, aber das, was halt die Live-Action ausmacht, lassen wir auch so. Normale Schauspieler machen normale Sachen. Natürlich, die Gummiarme und so, irgendwas musst du CGI-technisch machen, da kommst gar nicht drum herum. Aber man macht, also die Live-Action hat halt auch seinen eigenen Charme und deswegen nimmst du halt nicht alle Elemente mit. Sondern die wichtigen. Ich fand zum Beispiel das Design von Warpol mit diesem riesigen Eisengebiss einfach mega geil.
Ach der, ja. Ja, ich habe auch jedes Mal gedacht so, jo, ich kann mir richtig vorstellen, wie sie es bewegen. Das ist so krasser Charakter.
Man sieht halt, das ist halt irgendwie so ein Pappmaché-Ding, was sie da so dran gesetzt haben, wo so ein Motor so hoch und runter fährt und was halt komplett überdimensioniert aussieht. Es sieht halt geil aus.
Genau, oder er übertreibt halt ein bisschen in seiner Emotion und dadurch kippt das Kind halt. Also, wenn er spricht, dann macht er mehr oder weniger so paar, weißt du, so einfach mundweit öffnen.
Ja.
Und dadurch öffnet sich der Mund so, es sieht schon witzig as fuck aus. Also, ja.
Ja, wie du sagst, der Cast ist halt, was ich sogar gut finde, sie haben meiner Meinung nach sogar einige Charaktere perfekt in der Essenz gefangen, übertreiben es aber auch nicht so wie im Anime. Ich finde zum Beispiel einen Sanji, der ist ja so dieser Romantiker, so der den Frauen Romantiker hinterherläuft. Aber hier ist
der ist schon fast übergriffig.
Genau.
Der, also in der Serie ist der.
Hier ist halt charmant. So, er ist halt so ein Kavalier, würde man sagen, alt. Ja, er ist halt so ein richtiger Charmeur. Und in der Serie ist halt einfach nur ein übergriffiger Lappen. Also wirklich.
Ja, genau.
Tut mir leid an alle One Piece-Fans, ja. Aber ich finde Sanji, und es gibt auch andere Charaktere, die sich in die falsche Richtung meiner Meinung nach entwickelt haben, sind halt charakterlich sehr grenzwertig. Hier haben sie aber hingegangen und haben gesagt, nee, der ist charmant, der beschützt Frauen, das ist halt sein Charakter. Aber wir übertreiben es halt nicht. Er ist halt nicht dieser grapschelnde irgendwas-Typ.
Genau. Ja, das fällt mir ziemlich gut. Außerdem, hier gibt es einen Charakter, ich weiß nicht, ob es positiv konnotiert ist, aber der hat eine Aura as hell. Dieser Smoker, ne?
Ja.
Es ist so bescheuert mit den zwei Zigarren im Maul. Es ist so
Es so sieht auch dumm, so weird aus, wenn du es halt in echt siehst. Also ich kenne den Charakter, der ist halt genau so. Der raucht immer zwei Zigarren gleichzeitig.
Ja, was ein Auftritt, Alter. Ich habe mir gedacht, so was zur Hölle ist das für einer? Insane.
Ja, also, auch immer so mit seiner offenen, stehenden Jacke, komplettes Sixpack, Zigarre drin, kommt er mit seinem dreirädrigen Motorrad aus dem Wasser gefahren. Das ist halt.
Aus dem Wasser, ja.
Das ja, das ist halt wirklich, da denkt man, okay, der hat Aura.
Der hat Aura,
und dann, dann putzt er mal eben unseren Main-Character so weg.
Gibt's eigentlich, es gibt diese komische Folge, diese Folge mit der komischen Insel, was so Kaktusberge im Hintergrund hatte.
Mhm.
Hat im Anime da die gleiche Auflösung? Das hat alles.
Ganz ehrlich, das war das erste Mal, wo ich dachte, das ist schon so lange her, hier habe ich einen Riss. Also danach hier diese Ärzteinsel, die haben sie ziemlich gut getroffen, da kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, aber zwischen dem Wal, sag ich mal, ich will ja auch nicht alles spoilern, und der Insel mit den Ärzten ist so ein Graubereich bei mir, wo ich auch nicht mehr weiß, okay, war das eine Filler-Folge? Aber irgendwie auch nicht, weil die war, also ich kenne auch noch die Riesen. Also da passiert
Die Riesen, die kenne ich auch noch. Das habe ich auch im Anime irgendwann mal gesehen. Aber, ja, ich weiß, eine einzige Sache, die ich nicht so krass ausschauend finde, ist, wenn Chopper in seine Dingensform geht.
Ja, es ist
ein bisschen. In der Human Bodybuilder, Dingensform.
Genau, es gibt ja die Rehform, es gibt die, ich sag mal, süße kleine Form.
Ja, die Standardform, ne, das ist die kleine.
Es gibt später auch noch eine andere Form, kein Spoiler. Ich bin mal gespannt, wie episch die das machen, aber. Und ganz später wird es dann wieder mir ein bisschen zu absurd, aber. Ja, die sieht ein bisschen Uncanny Valley aus, weil er dann auf einmal so ein menschliches Gesicht irgendwie hat, schon.
Ja.
Aber der sieht halt aus wie so ein behaarter Neandertaler.
Ja, so, wirklich.
Und dann denkst du so, okay, wechsel doch einfach wieder zurück am besten.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht, wie viel Chopper in seinen Form unterwegs ist. Gut, das ist halt seine unique Fähigkeit, ne? Also diese Rehform wusste ich, dass er das noch konnte. Ja, das sah ja auch fein aus. Ja, mit der Dingens muss ich mich vielleicht ein bisschen erst anfreunden.
Ja, aber wirklich, also das Casting, Nico Robin, 10 von 10, also wie auch gesagt, auch Smoker, Warpool, da sind ein paar richtig gute Charaktere dabei.
Richtig gute Entscheidung. Ja, und das macht halt wieder super Spaß, ne? Also das ist halt nicht so, man muss das ja hier auch alles nicht so turbo ernst nehmen, also wenn ich die Sachen ernst nehme, selbst schuld. Du hast trotzdem emotionsgeladene Geschichten.
Ja.
Also
wenn ich in der Qualität das gleiche zu einem Avatar-Live-Action bekomme, dann bin ich sehr positiv gestimmt von Netflix. Deswegen, ich bin jetzt erstmal wieder positiv optimistisch, was diese ganze Live-Action-Sachen angeht. Weil, also Netflix hatte ja mit einem Death Note und so auch Live-Action-Adaptionen, wo ich eher so dachte, weiß ich jetzt nicht, ob ich das benötigt hätte. Deswegen, mal gucken.
Bei dem Death Note kam mir so ein bisschen so vor, als wenn die eine Idee hatte, einen Film, so ein bisschen sich darauf richtig so ein bisschen drauf basiert. Und dann haben sie einfach noch mal ein paar Szenen mit, wie heißt der, Ryuk dazugeschnitten. Und dann gesagt, jo, ist ein Death Note. Ja. Das war ja irgendwie schon was ganz anderes, ne? Das war ja schon fast eher so ein Final Destination. In klein. Naja. Ja, ich freue mich, wenn da Staffel 3 kommt. Ich weiß auch nicht, wie lange dort Staffel 3 dauert, weil es so ein bisschen schaut so aus, also als wenn man die
Back-to-Back
gedreht hatte.
Also ich finde, die haben ja auch schon alle gewitzelt. Der Zorro-Darsteller hat ja schon gesagt, ich will unbedingt noch das Ende von One Piece erleben und auch noch Zorro spielen, aber dann bin ich wahrscheinlich 56 oder zu alt dafür.
Ja, wirklich.
Weil ich meine, der Anime ist noch nicht durch und wenn die in der, also die überspringen ja, also viele Fans haben gesagt, ja, also hier treten teilweise Charaktere auf, die viel, viel später kommen. Viel, 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 viel später.
Ja, aber dann habe ich schon gehört, das soll wohl ganz gut gewesen sein, weil das macht ja Sinn. Hier, ich meine, das ist ja dieser Typ bei der ersten Folge, bei diesem Schafott.
Ja.
Der Grünhaarige, der kommt viel später erst vor.
Bartholomäus.
Nee, ja, genau. Und der erzählt irgendwann mal, dass er da gewesen wäre. Und jetzt haben wir es halt gesehen.
Genau.
Das ist einfach erklärt worden, ja. Aber das, als Zuschauer ist ein bisschen seltsam. Das hat was für die Fans, ne? Als Zuschauer denkst du, okay, wer ist der denn jetzt? Und dann ist er einfach zu Ende, okay.
Ja, genau. Ich glaube also, nicht One Piece Fans, die kriegen es eh nicht mit. Und die anderen diskutieren halt drüber, ist das gut oder schlecht. Ich finde es gut, dass man sich dann einfach die Freiheit nimmt und dann Charaktere vielleicht einfach früher introduced.
Ja, genau. Das ist ja das, was auch dieser One ist ja dieser Cut, wo das alles ein bisschen.
One Pace?
Ja. Ja,
ist übrigens ein Fanprojekt, also nicht offiziell, ne? Also kann man
nicht. Ja, ich glaube doch, was offizielles, oder nicht?
Ja, also es gibt One Pace, das ist ein semi-offizielles. Da sind im Grunde Fans hingegangen und haben gesagt, wir können das viel besser. Wir schneiden jetzt mal alles raus, was unnötig ist. Und dann sind wir hingegangen und haben im Grunde selbst Director oder selbst Cutter gespielt und haben alles neu zusammengeschnitten. Und für viele, unter anderem auch für mich, ist das die perfekte Art, One Piece zu gucken. Weil dieses ewige Dragon Ball-mäßige, ich lade die Energie jetzt 10 Minuten auf und dann ist die Folge im Grunde vorbei. Und dann muss ich mir noch mal einen Rückblick angucken, wie er 10 Minuten Energie channelt, um dann endlich einen Schlag zu machen. Das cutten die halt raus, 10 Sekunden, zack, haben eine ganze Folge weggeschnitten.
Ja,
so. Und das Gleiche soll jetzt halt auf offiziellem Wege passieren. Was dann halt noch als i-Tüpfelchen dazukommt, ist, dass alles neu gezeichnet ist. Also es ist nicht nur einfach neu gecuttet, sondern halt wirklich Studio Wit, Attack on Titan unter anderem haben sie gemacht, geht hin und zeichnet alles neu. Also komplett von, also die haben natürlich die ganzen Character Models und alles, aber die zeichnen den Anime einmal komplett neu. Also ein komplettes Remaster.
In einer hohen Geschwindigkeit. Ja, vielleicht ist das, da lohnt sich dann für mich auch nochmal reinzuschauen. Ist das
ein Remaster oder ein Remake?
Ja, Remaster. Also wenn die so schon ein bisschen was Neues.
Also es kommt halt storytechnisch nichts Neues oder ich wüsste nichts davon. Es wird halt einfach tighter.
Ja doch, ich sag ja so weit, wo die den grünen Dude, der erst in der Serie später vorkommt, den können die ja jetzt da auch einführen.
Ja, aber das weiß ich nicht, ob sie es machen werden oder ob der auch erst super spät kommt. Aber für uns halt vielleicht früher, weil wir halt nicht 6000 Fillerfolgen dazwischen haben. Das weiß ich halt nicht, ja, ob die dann auch an der Story was verändern oder eins zu eins die Geschichte nacherzählen. Bloß, wenn man sich jetzt mal One Piece, also Warpol und der auf dieser Insel ist ein gutes Beispiel. Der Kampf ist schon cool, wenn man den das erste Mal gesehen hat. Der ist aber auch in die Jahre gekommen. Wenn man dann aber den Film dazu guckt, der den Arc sozusagen, den kompletten Arc in einem Film gezeigt hat, dann ist der Kampf mit den Effekten und was da passiert noch mal einen ganzen Deut epischer. Also es sind mehr Effekte, mehr gezeichnete Bums. Schläge und Bums ist dahinter. Und wenn du das halt jetzt bei jedem Kampf hast, weil es gibt teilweise auch so Kämpfe, da merkst du ja, okay, der Anime ist halt irgendwann in den 90ern hat er angefangen. Man kann halt mittlerweile schon mehr. Also auch ohne CGI. Einfach durch Überlappen von Zeichnungen und so. Da ist mittlerweile schon mehr möglich.
Ja, gut. Also, One Piece. Mach mal kurz die Gewalt in dieser Serie. Weil es gibt ja so eine Szene, wo der Zorro sich da durch 100 Agenten durchschnitzelt. Der schneidet ja richtig zu.
Da sterben Menschen, ja.
Ja, genau. Aber wirklich sehen tust du nichts.
Also es gibt ist jetzt ab und zu die Szenen, wo wirklich das Schwert so durchgeht. Also die sind aber, glaube ich, sehr selten. Das ist aber im Anime genauso.
Ja, genau. So Anime-esk. Schon so, dass wohl ein 12-jährige Publikum oder ist die Serie ab 12?
Deswegen, also bei One Piece sterben halt gefühlt, also von den Hauptcharakteren so gut wie nie. Also die werden halt immer sehr stark verletzt, aber dann irgendwie 10 Folgen später sind sie wieder da. So, ja. Und haben sich irgendwie wieder mysteriös. Es gibt ganz wenig Charaktere, die wirklich tot sind. Zum Beispiel ein Goldwatcher, der ist tot. Aber
gut, aber das macht ja Sinn, ne?
Ja, genau. Aber genau, und diese Soldaten, die fallen dann meistens um und sind dann tot, in Anführungszeichen. Aber die sind halt so ersetzbar, dass es nicht auffällt. Deswegen.
Ja. Ja, ich meine, das Opening von Nico Robin mit ihren Händen hatte eine gewisse Härte, aber auch nicht so, dass du jetzt denkst, so, das willst du den Kids nicht zeigen.
Nee, aber ich glaube, die wollen, also One Piece ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass das der übelste, brutale irgendwas ist. Das ist ja mehr eine Abenteuergeschichte, wo natürlich gekämpft wird und auch gelitten wird, aber jetzt nicht in der Weise, dass da alles irgendwie ja, gore-mäßig passiert ist.
Gemetzelt wird.
Genau. Ist jetzt halt kein Jujutsu Kaisen oder Chainsaw Man. So. Mhm. Von der Brutalität her.
Gut.
One Piece. Wir warten beide auf Staffel 3, denke ich mal.
Ja, genau.
Gut. So, wollen wir weiter mit Filmen machen?
Ja, jetzt können wir gerne den einen Film, den wir beide gesehen haben, machen. Weil ich finde, der ist gut, der macht Spaß, der ist interessant. Der
fällt, glaube ich, ein bisschen in die gleiche Ebene, ne?
Also genau, so die Tatsache, dass niemand den mitkriegt, oder das ist echt, also da wird ja fast gar nicht drüber gesprochen, oder ich kriege zumindest nichts mit. Der Bubble ist immer so eine Bubble-Sache. Finde ich irgendwie schade.
Genau, also worüber sprechen wir? Good Luck, Have Fun, Don't Die. Heißt auch im Deutschen, hat mich tatsächlich gewundert. Weil normalerweise denken die immer, irgendein deutscher Titel ist besser. Ist von Gore Verbinski. Den kennen wir ja alle. Aus
von The Ring oder Fluch der Karibik. Oder
A Cure of Wellness.
Ja, das war sein letzter Film, ne? Das ist auch schon wieder ewig und 3 Tage her.
Ja, 2016, also 10 Jahre hat er jetzt nichts gemacht. Und ich fand ja Cure of Wellness guter Film, auch wenn das Ende vielleicht so ein bisschen war.
Ja, also, weißt du, der Film ist Hammer. Aber die Tatsache, dass du am Ende meilenweit voraus ist und leider nichts weiteres, kein Kniff mehr haben, macht den so ein bisschen schwächer, als der Film eigentlich ist. Weißt du, man sagt doch auch immer, man soll den Leuten mit einem guten Ende. Das Ende muss gut sein, der Rest kann okay sein.
Und ja, ob er sich jetzt hier dran gehalten hat mit dem guten Ende, lassen wir mal offen. Auf jeden Fall, was ist Good Luck, Have Fun, Don't Die? Im Grunde ist es eine apokalyptische Zeitreisengeschichte, so hätte ich es jetzt mal zusammengefasst. Wir haben Sam Rockwell, der spielt einen Zeitreisenden, der in einen Diner kommt und keiner weiß, was er eigentlich von dem will. Alle denken, er ist irgendein komischer Penner. Aber er rekrutiert sich aus den Leuten, die in diesem Diner sitzen, eine Gruppe zusammen, um die Welt zu retten.
Genau, und das nicht zum ersten Mal, sondern schon häufiger.
Genau, also er versucht schon irgendwie häufiger so auf hinter so einer, sich. Also das heißt, das ist eine Zeitschleife, aber so, wie ist denn nochmal der Film mit The Day After Tomorrow? Nee, den meine ich gar nicht.
Mit Tom Cruise meinst du, ne?
Tom Cruise meine ich, genau, du weißt, wo ich hier bin.
Edge of Tomorrow.
Also es wird ein Kampf geführt, der eigentlich aussichtslos ist, aber da man halt die Zeit Rückspulfunktionen hat, versucht man es halt immer und immer wieder, bis man irgendwann den Feind besiegt hat. Halt so ein bisschen Terminator, ne? Wir schicken ihn in die Vergangenheit, der muss es richten, Scheiße, hat nicht geschafft, okay, wir schicken jemanden ein bisschen weiter davor noch rein und so.
Ja, genau.
Und was will Sam Rockwell von uns? Also er will eine Gruppe aus im Grunde Zivilisten zusammensammeln, um den Untergang der Menschheit zu retten und die Leute davor zu bewahren. Und was ist das Problem? Sie wollen verhindern, dass eine böse KI erschaffen wird. Die
Hälfte der Menschheit auslöschen wird.
Die Hälfte der Menschheit auslöscht, genau. Und im Grunde, storytechnisch ein bisschen mau, aber das ist auch, glaube ich, gar nicht das Anliegen, was heißt glaube ich, das ist nicht das Anliegen des Films. Der hat auf jeden Fall Style, der Film.
Genau. Also, ja, und vor allem der Film hat so ein, das ist ja so ein Episodenfilm. Und die Prämisse, die wir gerade auch gemacht haben, die hält das alles mehr oder weniger zusammen, um nachher ganz am Schluss auch noch eine eigene Episode zu sein. Oder währenddessen immer auch eine eigene Episode zu sein. Also ich sehe da Probleme mit der Episodenhaftigkeit, weil manchmal reißen die Episoden schon raus. Also ist ein bisschen so wie Werbung. Jetzt kommt die Werbung. Es geht um die Episode von den und den. Es geht die Episode von der Frau mit dem Sohn. geht
um die haben auch Episode. Immer so einen Tonalitätsumschwung.
Ja, genau. Wie gesagt, das ist wie, du hast gerade so einen spannenden Moment, weißt du, die sind aus dem Diner rausgekommen, was ja auch schon erstmal erst große Hürde ist. Und Werbung. Jetzt kommt die Geschichte.
Schalten wir zu Dingens.
Ja, jetzt bisschen seltsam.
Ja, und wie gesagt, die Tonalität ist dabei. Also der Film heißt ja Good Luck Have Fun, aber ab und zu habe ich keinen Fun, weil die Story, die mir erzählt wird, eigentlich nur traurig ist. Also die ist halt nur dystopisch. Während normalerweise alles relativ. Ja,
du denkst die ganze Zeit so, es ist halt auch witzig, weil es so drüber ist. Aber gleichzeitig denkst du, so richtig lachen drüber ist auch schwierig. Weil.
Genau, also ich meine, die gehen ja.
Realität ist nicht weit weg.
Um mal ein Beispiel zu bringen, im ersten Rücksprung geht es um ein Lehrerpärchen, die an der Schule sind. Und das ist halt schon echt schwarzer Humor. Da geht es so ein bisschen um die Themen so.
TikTok, ja, so ein bisschen der Boomer-Take schlechthin, ne?
Ja, genau. So. Die Kinder, die gucken nur noch auf ihre Handys. So. Aber dann geht es natürlich auch noch um härtere Themen, keine Ahnung, um Amokläufe oder um Burnout und solche ganzen Themen. Und das ist aber immer noch so drüber, dass es witzig ist. Aber dann gibt es auch wieder Themen, da geht es dann um Tod und um Trauer. Und dann denkt man sich so, wow, das ist ja nicht mehr nur Dark Humor, das ist ja wirklich einfach nur noch Dark. Da fehlt der Humor einfach. Das ist einfach nur noch, da kann ich schon fast nicht mehr lachen, weil es einfach zu wahr ist. Das ist dann so Kapitalismuskritik und so. Aber ich hätte jetzt gesagt, overall hat der Film auf jeden Fall einen sehr einzigartigen Stil, ein sehr einzigartiges Erzähltempo. Ist er ein richtig krasser Film? Also so ein Ausnahmefilm? Nein, hätte ich jetzt gesagt. Aber sollte man sich den Film angucken, weil er einfach ein gut gemachter Film ist, der stilsicher ist? Ja, und ich finde es tatsächlich auch komisch, dass so wenig Leute über den Film reden.
Vor allem war der relativ günstig, ne?
Ja, ich hatte ihn mitgebracht für diese Jahresvorschau, deswegen hatte ich den so sehr auf dem Radar. Ich habe auch gar nichts darüber gehört. Also, vielleicht ist auch die Schauspielerriege nicht, also Sam Rockwell, Zazie Beetz und.
Ja, weiß nicht, also. An Namen würde da eigentlich funktionieren, wenn die Leute sich für Namen interessieren. Aber gleichzeitig, ja, erstmal, Werbung dafür habe ich halt auch gar nicht gesehen. Also nirgendwo. Gleichzeitig ist der Kuh halt schwierig, weil du versuchst halt an so einer Social Media verseuchten Generation einen Film über Social Media näher zu bringen, der ja schon sehr, teilweise sehr Boomer-Takes hat. Also ohne Scheiße, er hat ja literally einfach Zombies. Ne? Dieses Jugendwort.
Ja.
2005 oder so. Verfilmt in diesem. Ist ein Gag. Ist ein netter Gag. Aber mehr auch nicht. Und.
Es geht schon so ein bisschen. Einige Gags gehen so Richtung so alte deutsche Comedian. So Paul Panzer oder so. Yeah.
Ja.
Mein Sohn, der nur noch am Handy hängt. So. Kennst du?
Ja, genau.
Und denkst
genau.
So, okay, ja, mach mal weiter.
Genau, aber gleichzeitig finde ich den End-Take, der hat ja ganz am Schluss so einen Take über KI und so, der ist, für Hollywood ist der doch relativ progressiv. Ich finde den jetzt nicht so, dass der sagt so, ja, KI alles scheiße, sondern eher so, jo, wie du mit KI umgehst, ist wichtig und nicht, dass du die komplett fair, also, ist ja auch so ein Ding in der Geschichte, du kannst, also, die Technik wird kommen. Und es geht einfach nur darum, mit der Technik gut umzugehen und nicht die einfach zu verteufeln.
Ist ja schon,
wir können die verteufeln, ist einfach.
Ist ja schon ein zweischneidiges Schwert, weil es wird auch so ein bisschen impliziert, ja, die KI kann ja nichts dafür. Es geht ja nur darum, wie du mit der KI umgehst.
Ja.
Aber natürlich immer impliziert mit, ja, aber diese Unternehmen, die dahinter sind, tun natürlich so, dass du es genau so nutzt, wie es halt vielleicht schädlich ist für die komplette Gesellschaft.
Für alles, ja. Für alles und jeden.
Ich meine, im Grunde geht der Film darüber, wir haben total tolle Technologien, bloß die werden alle falsch eingesetzt.
Genau. Ich weiß nicht, gibt es hier so einen Take, es gibt keinen Take, wo er den die Firmen in die Verantwortung mal zieht. Also, weil die KI wird ja von einem Individuum erschaffen, ohne Firma dahinter.
Ja, aber ja auch von einem eigenen, also die KI programmiert sich ja selber. Also die hat sich ja selber über eine Firma, die zum Beispiel diese Klone erschaffen kann, versucht sie sich ja selber wieder zu reproduzieren. Ist auch egal, ist alles super verwirrend. Kein Spoiler, guckt euch den Film gerne an. Macht Semi-Spaß, wenn ihr versteht, was ich meine damit. Also, ist aber ein guter Film.
Du, wenn Leute hier diese Black Mirror-Serien ganz geil finden, dann hast du halt hier so in Light ein bisschen witziger, ein bisschen lightharder.
Ja, das ist genau euer. Das ist eine lange Black Mirror-Folge.
Oder eine eigene Staffel Black Mirror.
Da werden auf jeden Fall
eine viele kleine Themen Staffel
und nicht nur eins.
Genau, und dabei hast du dann auch aber wirklich ein paar richtig gute Schauspieler.
Gut. Soll ich mal weitermachen mit mal ein bisschen was Aufhelleren? Oder hast du noch einen Film gesehen, der auch traurig ist, den du jetzt gerne noch einbringen möchtest? Irgendwas, was runterzieht?
Nee, ich hab was Spannendes gesehen.
Hau raus.
Aber mach ruhig erst. Achso, ja, ich kann auch raushauen. Ich habe noch was im Kino gesehen. Ich weiß, was du
auch noch im Kino? Ich habe 1, 2, 3 Filme noch im Kino gesehen.
Vernünftig.
Ich halte die Kinowelt hier in Deutschland oben. Einer muss es tun.
Ja. Ich wollte ein Kino, aber meine Begleitung musste Kampagne spielen.
Johannes, du musst die Begleitung ablegen. Du musst einfach
selber. Nee, letztes Mal saß ich neben so komischen Leuten. Ich will nicht mehr alleine ins Kino. Das war seltsam.
Okay. Ich kann ja mal ganz kurz machen. Dann schnappst du deinen Film. Hoppers. Ich habe mir den neuen Pixar-Film angeguckt. Hoppers ist relativ. Also, ich finde seit langem mal wieder ein durch und durch Pixar-Film. Weil, was meine ich damit? Also, ich glaube, die glorreichen Zeiten von Pixar sind ein bisschen vorbei mit ihrem Wall-E und ihrem Up etc., ne?
Ja, auch weil, ich meine, hast du dieses Bild gesehen von den Disney-Filmen, die jetzt kommen? Nee. Die jetzt alle jetzt kommen werden, die Disney- und Pixar-Filme? Also, das sind alles nur noch Filme, die Zahlen am Ende haben.
Also, ja, es ist Inside Out 2 und Wall-E 2 im Grunde und solche Sachen. Okay.
Genau, alles, wo eine Zahl hinter ist oder halt ein Titel, den wir schon hatten.
Ist zum ersten. Einfach nochmal erzählen. Also, ich habe ja Marketing studiert. Ich bin einer der bösen Konzernleute. Aber Hoppers ist riesiger Hype gewesen, ist super angekommen, weil die es geschafft haben, mit Memes Werbung zu machen. Also, dieser Film ist auch, glaube ich, prädestiniert dafür. Da gibt es einige so, ich sag mal so, Side-Characters, die halt extrem witzig sind. So. Okay. Jeder mag doch diese liebevollen Charaktere, die so ein bisschen schusselig und dumm sind. Die hast du hier
zuhauf. Der Lizard, der in zwei Richtungen gleichzeitig
schaut. Genau, Lizard. Oder hier gibt's einen ganz langsam sprechenden Biber, vergleichbar aus Zoomania mit dem langsam sprechenden Faultier. Also es gibt hier so sehr knuffige, also grundsätzlich, worum geht's in Hoppers? Wir haben also das Hauptthema, bei Pixar brauchst du immer so ein Hauptthema. Liebe, Erwachsenwerden, Altwerden und solche Themen. Hier ist das Thema Umweltschutz. Und was passiert? Unsere Protagonistin ist eine, ich hätte jetzt mal gesagt, so eine Aktivistin. Denn, also sie lebt mit ihrer Oma zusammen und ihre Oma hat hinten im Garten einen wunderschönen Wald. Und jetzt soll vom bösen Bürgermeister soll eine Umgehungsstraße gebaut werden. Und die soll natürlich direkt durch diesen schönen, naturbelassenen Teil gehen, damit die Leute schneller von A nach B kommen. Und sie stemmt sich mit allem dagegen. Bloß das Problem ist, die Tiere sind weg. Und damit hat der Bürgermeister jetzt das Recht dazu, auch die Umgehungsstraße zu bauen. Weil wenn keine Tiere da sind, kann ja auch da brauchen sie den Teil ja nicht mehr. Und jetzt gibt's aber ein Experiment an ihrer Uni und das ermöglicht es, dass man sozusagen in einen kleinen Roboter schlüpft, der ein Tier ist und damit auch mit den Tieren kommunizieren kann. Und sie schlüpft.
Ach so, ich dachte, die wird verwandelt in einem Tier.
Im Grunde ist halt so ein bisschen Matrix-mäßig, obwohl Matrix vielleicht das beste schlechte Beispiel. So
Avatar.
Avatar, genau, bloß der Avatar sind keine langen blauen Lulatsche, sondern ist ein Biber. In dem Falle. Und sie verwandelt sich halt in einen Biber und setzt sich dann den Auftrag, okay, an diesem kleinen See, wo jetzt halt diese Umgehungsstraße gebaut ist, will ich wieder das Biber ansiedeln. Und dann beginnt halt so eine typische Pixar-Reise. Die ist witzig, du hast süße Tiere, sie ist toll animiert, du hast eine wirklich herzergreifende Geschichte, die wahrscheinlich auch den einen oder anderen zu Tränen rühren wird. Und hast halt als Oberthema dieses Thema Naturschutz und Menschheit und Natur, wie schafft man das vielleicht auch die zusammenzubringen wieder mehr? Oder diese Symbiose, ne, zwischen Natur und Menschheit, dass es halt nicht nur geht, dass Menschen überall alles asphaltieren, aber es halt auch nicht nur geht, die Menschen sind ja Teil des Ökosystems, dass die Menschen halt nur getrennt von den Tieren leben. So. Gut. Das war's auch schon. Und ja, dann ist es halt ein knuffiger Pixar-Film. Also, auf jeden Fall. Ja, ich meine,
der Trailer war eigentlich schon ganz gut. Bei dem Trailer hatte ich ja schon ein paar gute Gags bei. Wie funktioniert es für Menschen, die halt ein bisschen älter sind als die Standardzielgruppe bei Pixar-Filmen?
Da haben sie natürlich auch. Also es gibt immer diese, ich sag mal, doppelten Böden an Gags. So Kinder lachen und Erwachsene wissen, was damit gemeint ist. Dann werden die Witze auch mal ein bisschen erwachsener. Das checken die Kinder halt nicht. Und deswegen ist das so ein perfekter, runder Familienfilm, dass eigentlich jeder, der da reingeht, irgendwie Spaß an dem Film haben kann. Seinen Teil da auch rauszieht. Von vielleicht Kleinkindern, die einfach nur sehen, oh, süßer, kleiner, süßer Biber, verstehen aber die Grundmessage nicht. Dann Kinder, die halt natürlich die Geschichte schon ein bisschen mehr verstehen. Und dann irgendwelche doppeldeutigen Witze, die dann eher die Erwachsenen verstehen.
Ja. Ja, das also, ist schön.
Zu empfehlen, Hoppers könnt ihr euch angucken. Ist, wie gesagt, großer Erfolg gewesen. Generell, Disney hat es mit jetzt Zoomania 2, auch wenn da die 2 hintersteht, und Hoppers haben die richtig fette Mega-Erfolge gehabt.
Wie gesagt, die Tatsache, dass da eine Zahl hintersteht, ist ja nicht, weil die unkreativ sind, ja auch das vielleicht, auch weil die einfach nur Schiss haben, dass die anderen Filme keinen Erfolg haben.
Ist und halt wenn Risiko- da eine Zahl hintersteht. Ne?
Genau.
Also, dass ein Zoomania 2 leider erfolgreich sein wird, das hätte ich denen als Analyst auch geben können. So, ja. Das ist eigentlich schwer zu verkacken. Aber genau, dass Hoppers ein Erfolg wert, hätte ich den auch sagen können, weil das ist, ich weiß nicht warum, aber du guckst dir den Film an und fühlst dich so ein bisschen zurückversetzt in die Zeit vom alten Pixar.
Ja, der DreamWorks, ne?
Ja.
Ich fühle mich dabei wie so ein Schritt durch die Hecke erinnert oder so.
Einige würden es kreativ los nennen, weil man wirklich so auf Nummer sicher gespielt hat, aber ich fand es auch mal einfach wieder mal schön, das alte Pixar zu sehen.
Ich weiß nicht, ob ich den Film kreativlos nennen würde, weil immerhin ist es eine neue IP. Ich weiß jetzt, von mir aus, die Geschichte ist jetzt nicht
schon auf sehr sicher gespielt. Süße, genau, kleine, niedliche Tiere, Umweltschutz, also.
Aber es ist eine neue IP und dafür kriegt er ja immerhin schon mal. Es ist jetzt nicht so wie dieser Wild Robot oder hier Mitchells gegen die Maschinen. Aber hier Wild Robot
geht auch in
so ein Achtungserfolg. Und Mitchells gegen die Maschinen ist ja einfach, glaube ich, hat gar keinen Kino-Release bekommen.
Nee, das war.
Ich meine, der war einfach Spiel. Nur. Ja. Da musste dann wieder nicht ganz so viel. Ich habe in der gleichen Zeit kam auch ein Film raus, den habe ich geschaut. Ich weiß nicht, ob du den auch geschaut hast, deswegen frage ich mal, hast du The Bright geschaut?
Nee. Aber nicht.
Okay, das ist der. Ich weiß nicht, hat. Maggie Gyllenhaal. Hat die schon mal einen Film gemacht? Also, Regie geführt? Ja, ist auch wurscht. The Bride ist eine seltsame Geschichte über die Braut von Frankenstein. Also, man kennt ja die Braut von Frankenstein als Film. Mhm. Hier kommt die Braut auch wirklich mal vor, wirklich mal ein bisschen mehr. Inszeniert von, wie gesagt, Maggie Gyllenhaal, in der Hauptrolle Jessie Buckley, die einen Oscar bekommen hat dieses Jahr. Können wir gleich nachher auch noch mal drüber sprechen. Und Christian Bale ist auch dabei als Frankenstein. Also, ja, es ist ein bisschen Jack seltsam.
Jack Gyllenhaal ist auch dabei.
Ja, Jack Gyllenhaal spielt eine kleine Nebenrolle. Muss ja die Schwester
aber unterstützen. Wenn man schon aus der Familie kommt, dann kann man auch mitmachen.
Genau.
Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ich sehe, dass Christian Bales Charakter Viktor Frankenstein ist. Aber theoretisch ist er eigentlich das Monster von Frankenstein. Oder?
Genau, also eigentlich gibt es Viktor Frankenstein ist ja der Erschaffer vom Frankenstein-Monster.
Genau. Aber er spielt halt das Monster Frankenstein, nicht Viktor Frankenstein.
Du musst mir das sagen. Er hat nicht aufgeklärt?
Nee. Okay. Nee, der wird eigentlich die ganze Zeit Frank genannt von den Leuten.
Ja, vielleicht ist Google da auch ein bisschen durcheinander gekommen. Das kommt häufiger mal vor.
Gut möglich. Ja, also jetzt kommt mal, warum ich ein bisschen Probleme mit diesem, oder warum ich diesen Film komisch finde. Mhm. Wir haben aus dem Off eine Erzählerin, die uns diesen Film zusammenfasst. Die erzählt, also sie ist Mary Shelley, ne? Also die Autorin von Frankenstein. Und erzählt, yo, hi, ich bin hier die Autorin von Frankenstein und ich habe noch eine Geschichte zu erzählen, die möchte ich jetzt erzählen. So, und dann sehen wir halt eine Frau, die von Jessie Buckley gespielt wird, die zwischen in so einem Mafia-Kreisen, irgendwie 1920 irgendwo da, ne, sich befindet und die auf einmal Schübe kriegt, weil die übernommen wird von Mary Shelley. Also so kommt mir das vor. Weißt du, Mary Shelley macht diese, hat so Ticks, ne? So Ticks in der Art. Die dann mal ein bisschen lauter wird. Und diese wird von Jessie Buckley übernommen in der Rolle. Wird dann rausgeschmissen und mehr oder weniger die Treppe runtergeschubst. Bricht sich das Genick und stirbt. Mhm. Gleiche Welt. Frankenstein kommt zu einem, also Christian Bales Charakter kommt zu einer Ärztin und sagt so, ich bin so einsam, mach mir mal was. Und dann buddeln die aus und beleben die halt wieder. Und so hat Frankenstein seine Braut. Und die haben dann so eine, wie heißen die beiden Mörder da nochmal?
Boah.
Die 1910, die nicht Jekyll und Hyde, das war was anderes.
Bonnie and Clyde.
Ja, Bonnie and Clyde, danke.
Ja, ich muss auch eben kurz nachdenken.
Quer durch Amerika, so eine Bonnie and Clyde-Nummer. Aber gleichzeitig übernimmt oder spricht halt Mary Shelleys Charakter immer noch wieder so ein bisschen ein. Mhm. Arzi in den Film rein. Und übernimmt aber auch irgendwie, also mir kommt dazu vor, als wenn Mary Shelley den Charakter übernommen hat in dieser Geschichte von den Charakter von Jessie Buckley, also die Braut. Aber in dieser Welt kommt halt auch Frankenstein vor. Und sie sagt ja so, jo, ich bin die Schreiberin von Frankenstein. Also irgendwie ist es ganz offen, ich kann es dir nicht sagen.
Okay, also schon so ein bisschen, ich würde mal sagen, mehr Richtung Kunstkino als vielleicht der Standard-Blockbuster.
Ja, es ist
zumindest erzählerisch gesehen.
Erzählerisch gesehen, genau. Genau, und das ist ganz seltsam, aber du musst dich darauf einlassen, es ist halt so eine Geschichte über Emanzipation. Ich kann das Wort nicht richtig sagen. In der Zeit, die seltsam ist. Ich finde, das Schauspiel von beiden ist insane. Mhm. Also die sind beide richtig krass. Die sind aber beide ein bisschen drüber, ne? Damit muss man rechnen. Aber man hat richtig Spaß, ihnen zuzuschauen. Dann gibt es immer, ja, Jack Gyllenhaal, wie gesagt, kommt auch noch vor. Der hat aber eher so eine kleine Nebenrolle. Er spielt halt so einen Fernseh-, so einen Kino-Star, der immer irgendwie im Kino läuft. Und da siehst du im Schwarz-Weiß immer, was da abgeht von ihm. Mhm. Und den treffen die dann auch irgendwann. Ja, und dann, wie gesagt, gibt es noch so eine kleine Kriminalgeschichte. Weil die versuchen ja die Bonnie und Clyde-mäßig hinterher zu hechten. Und ich sag mal so, der Film ist ultimativ stylisch. Der hat einen richtig coolen Drive. Ich kann den aber nicht wirklich empfehlen, weil der ist schon sehr seltsam. Also ist jetzt kein Horrorfilm oder so. Der hat ein paar Gewaltspitzen. Aber wie gesagt, Ich tue mich da sehr, sehr schwer mit. Ich kann ja nur sagen, ich hatte eine gute Zeit im Kino. Fand den. Lief gut runter.
Also ich hatte den auch auf meiner Liste, ich bin aber einfach nicht dazu gekommen. Deswegen, ich werde mir den wahrscheinlich ihrem Streamer dann angucken müssen. Aber ich, mir kommt es so vor, als wenn wir sehr viel Frankenstein bekommen. Hat irgendwie Frankenstein Geburtstag halt, ne? gefeiert oder
ist die Lizenz ausgelaufen? Man sagt ja immer, dass Horrorfilme und welche Horrorfilme kommen fürs Publikum und gut laufen, zeigt so ein bisschen an, was politisch in der Welt passiert. Weißt du, dass so, es gibt ja so Studien, die auf den Film, den Horrorfilm, der gemacht wurde, sich in der Politik irgendwie widerspiegelt oder andersrum. Die Politik spiegelt den Horrorfilm oder wird im Horrorfilm irgendwie wiedergespiegelt. Und dann gab es so eine Abhandlung von, ja, viele Zombie-Filme kamen raus, das zeigte politisch gesehen das und das an. Muss man mal nachschauen, was da die Studie herausgefunden. Vielleicht ist das auch so eine Pseudostudie, die dann einfach nur einen Zusammenhang gibt. Wahrscheinlich nicht, aber interessant finde ich schon. Vielleicht, jetzt da wir so ein Kommen sehen an ganz vielen Frankenstein-artigen, Frankenstein-esken Filmen, vielleicht bezieht sich das irgendwo auf unsere Politik? Ich weiß es nicht.
Können wir ja mal einen Podcast drüber machen.
Ja,
dann schreibe ich einen Doktor. Könnte ein interessantes darüber. Thema sein, dass wir einfach mal uns die Jahrzehnte angucken, welche, oder ja, alle 5 Jahre, welche Filme erschienen sind und dass man dann guckt.
Ich glaube, es geht eher um Erfolg. Also welche Filme da gesehen wurden, ja.
Oder wir gucken uns von jedem Jahr die erfolgreichsten die erfolgreichsten 5 Filme an und dann gucken wir Horrorfilme an und dann gucken wir, ob wir da ein Muster erkennen können.
Mhm. Ja, aber sowas wie, man muss dabei beachten, dass sowas wie großes Marketing und so und große Werbung und viel.
Ja, natürlich.
Viel auf den Film halt das beeinflusst, ne? Deswegen hat man auch Horrorfilme genommen und nicht diese Big Budget. Blockbuster,
aber ich meine, Conjuring wird sich wahrscheinlich halt immer so ein bisschen in den Vordergrund spielen dann, ne?
Ja, genau, deswegen müssen wir so weit vielleicht so ein bisschen. Ja,
wir sollen noch eine Gewichtung und so reinlegen, mein Gott, du.
Ja, genau. Ja, ist eine Studie wert. Können wir ja drüber mal schreiben.
Also, wer gerne seine Dissertation bei uns schreiben möchte, meldet euch gerne. Wir können das bestimmt mit eurem Professor besprechen.
Ja. Gut. Und guckt euch mal The Bright an, das spannender Film. Der läuft jetzt auch wahrscheinlich nirgendwo mehr, weil der wahrscheinlich gar nicht so erfolgreich war.
Ich bin jetzt aber gespannt, ob ich über den Film spreche, der dich dein Kino-Buddy leider versetzt hat.
Oder darfst du nicht so viel spoilern?
Ich spreche über Project Hail Mary.
Achso, nee, den wollte ich gar nicht gucken. Gut, dass du den geschaut hast. Ich war bei They Will Kill You, den wollte ich gucken.
They Will Kill You?
Ja. Sassi Beats nochmal. Also, habe ich aber noch nicht
geschafft. Ja. Aber dann lass dir mal was sagen, Minjung. Project Hail Mary könnte der Film des Jahres für mich sein.
Ja, Hammer.
Also, Project Hail Mary für euch ist ja nichts so Besonderes. Ist ein Science-Fiction-Film mit, ich hätte mal gesagt, so einem First-Contact-Vibe.
Ja, das weiß man ja schon.
Das weiß man, wenn man den Trailer gesehen hat. Hintergrund ist, die Welt ist am Sterben. Unser Protagonist Ryan Gosling wacht auf einmal auf einem Raumschiff auf und weiß nicht, wie er da hingekommen ist. Und jetzt versucht er zum einen, erstmal auf sein Leben klarzukommen und zu gucken, warum bin ich hier? Und zum anderen tritt er in Kontakt mit einer anderen Alien-Spezies und anscheinend haben aber beide das gleiche Ziel. Bei beiden läuft es gerade nicht so gut auf der Erde und deswegen machen sie sich gemeinsam auf den Weg, weil sie wohl das gleiche Problem haben, dieses Problem zu beseitigen. So. Und das ist ja, also das vom gleichen Autor, der auch der Marsiana gemacht hat. Und ich weiß nicht warum, aber dieses Alien, was er, Ich meine, wenn ihr gar keine Trailer guckt, dann solltet ihr jetzt vielleicht zum nächsten Kapitel springen. Aber das ist ein Stein. Wie Johannes schon richtig
gesagt hat, ja, also, das ist ein Stein. Ehrlich gesagt muss ich sagen, also ich habe wirklich alles davon mitbekommen. Ich habe versucht, wirklich die Trailer auszulassen. Ich habe den Eröffnungstrailer gesehen. Der hat ja auch schon gefühlt alles gespoilert. Also ich weiß ja nicht, ich habe den Film nicht
gesehen. Aber ich glaube, die Story ist tatsächlich auch irrelevant. Also die Story ist auch genau wie bei Have Fun, Just Don't Die, Gedöns. Ne, ich habe den Titel jetzt. Ja, ein Scheiß-Titel. Good Luck, Have Fun, Don't Die. Die Story ist hier irrelevant in der Beziehung, dass der ganze Film wirklich aus so einem Kammerspiel aus Ryan Gosling redet mit einem KI-Stein. Also KI-Stein, sorry, CGI-Stein.
Ja.
Und das ist aber, ich weiß nicht wieso, aber die spielen das beide, also auch der Stein, das ist so eine, so eine gute zwischenmenschliche Beziehung oder diese Beziehung, die sich zwischen denen aufbaut, das ist witzig, traurig, da ist wirklich alles drin. Ich habe lange nicht mehr gesehen, dass ein, ich sag mal, echter Schauspieler mit einem CGI etwas im Grunde in einem Kammerspiel, also in diesem Raumschiff, zusammen einen Film treiben muss und das so gut funktioniert, weil diese Zwischenspezies-Komponente zwischen ihm und dem Stein namens Rocky ist so toll gemacht, dass das wirklich. Also ich habe lange nicht mehr sowas Gutes gesehen. Und wie gesagt, die Geschichte ist ja so eine 0815, wir müssen die Welt retten, irgendwas geht schief und wir müssen irgendwas zusammen finden, wir sind Wissenschaftler. Abgerundet wird es dann immer mal, dass er halt die Gedächtnislücken, die er hat, kriegen wir dann immer wieder in Recaps. So, was ist eigentlich auf der Erde vorher passiert, bevor die Rakete gestartet ist? Kriegen wir dann immer so Recaps eingeschoben. Das ist vielleicht das Einzige, was wir wissen, warum. Also wir wissen, was nicht im Trailer verraten wurde, warum ist er denn jetzt da? Und aber dieses Zusammenspiel zwischen den beiden und auch der Witz, der durch die Dialoge übermittelt wird, der ist teilweise super stumpf, teilweise aber auch fein. Und der hat mich richtig mitgenommen. Und teilweise wird er dann aber auch traurig, dann geht es um einen scheiß Stein, scheiß CGI-Stein. Ich habe Leute im Kino weinen sehen. Also der Film ist, ich kann auch gar nicht mehr dazu sagen, weil so, ich glaube, so einen Film muss man geguckt haben, gar nicht, weil der irgendwas, also Raumschiff, Szenenbild ist ein Raumschiff. Ne? Ist toll gemacht, hochwertig produziert. Aber ich glaube, die Dialoge kann ich halt in einer Rezension nicht so rüberbringen, dass außer euch sagt, die sind so gut, dass man den Film gesehen haben soll. Der Film dauert 2 Stunden 36, ist halt ein bisschen länger, ja. Aber der hält auch durch bis zum Ende. Also ich habe kein Mal das Gefühl gehabt, boah, ich habe auf die Uhr geguckt und denke, wann ist das jetzt hier vorbei? Sondern ich habe den geguckt und gefühlt, für mich war nach einer Stunde der Film vorbei. Abspann. Deswegen, mir persönlich hat er mega gut gefallen, deswegen große Empfehlung nach da draußen, guckt euch Project Hail Mary oder im Deutschen Der Astronaut an. Ich habe im originalen O-Ton geguckt mit deutschem Untertitel und da hat er bei mir noch mal ein bisschen besser gewirkt, weil ich glaube, dass diese Kommunikation zwischen den beiden und der Wortwitz noch mal wahrscheinlich, oder ich kann mir vorstellen, dass er besser gelingt, weil ich glaube, bei einer Übersetzung geht einiges verloren. Oder könnte einiges verloren gehen, wenn sie nicht gut ist. Aber meistens sind die deutschen Übersetzungen ziemlich gut und auch die Sprecher gut. Deswegen da erstmal Vorschusslorbeeren bestimmt daran. Aber wenn du die Chance hast, Johannes, guck dir nochmal Project Hail Mary an. Das könnte auch ein Film sein, ne, mit dem du mit Tim ins Kino gehst oder so, weil der ist wirklich gut.
Ja, mal gucken. Ja, wie gesagt, mich stören halt diese 2,5 Stunden und die Tatsache, dass wirklich das Marketing alles falsch gemacht hat.
Ja, und Sandra Hüller.
Ohne den Film
Sandra Hüller ist auch hier wieder so eine gute. Ich weiß, warum sie jetzt da ist, wo sie ist. Sie ist halt eine krasse Schauspielerin. Ich habe sie ja gesehen ich komme jetzt nicht auf den Namen. In dem ersten richtig großen Film, wo sie für den Oscar nominiert gewesen ist.
Ja, zwei Filme.
Das französische Krimi-Dingen.
Ja.
Aber ja. Astronaut, geiler Stuff. So. Mehr muss ich dazu gar nicht sagen.
Bei Fun. Ja, ich habe eigentlich nicht mehr viel.
Ich hätte jetzt noch einen Kinofilm. Ich wollte bloß noch mal fragen, du hast noch eine Serie, ne?
Ja, ich habe noch mal so ein Welcome gesehen.
Okay. Dann würde ich noch mal einmal meinen Kinofilm machen und dann können wir bei dir abschließen. Ich habe auch noch ein, zwei andere Sachen gesehen, die würde ich dann aber auf nächste Woche schieben, damit unsere Podcasts nicht immer 8 Stunden werden. Marty Supreme. Das fange ich schon wieder an. Der war richtig geil, das ist mein Film des Jahres. Nein. Das ist zumindest noch mal momentan erst ein runtergerutscht. Ich würde mal sagen, wir sprechen ja auch noch über die Oscars, deswegen ist der vielleicht ein bisschen relevant, weil der arme Timothy Chalamet ist ja mit Abstand der abgestrafteste des Abends gewesen. Neunmal nominiert, keinen einzigen gewonnen.
Er tut immer so, als wenn er halt irgendwie verlieren heißt.
Ja, ich glaube, also viele Film sagen ja,
er hat sich ja fucking Oscar nominiert.
Er hat sich ja kritisch geäußert gegen das Theater.
Ja, die war die Abstimmung schon vorbei, ne?
Also, ja, genau. Aber viele sagen halt, ja, und da waren alle ein bisschen angepisst. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Es geht in dem Film um einen Tischtennisspieler. Ich glaube, der basiert ganz lose auf einen Tischtennisspieler aus der Zeit. Die nehmen sich hier aber die Freiheit, den Film so zu schreiben oder so zu inszenieren, um da Dramatik reinzubringen, wie sie gerade Bock haben. Und auch hier wieder, der Film lebt zum einen, ich finde die Kamera extrem gut, die ist irgendwie so schön dynamisch. Ich weiß auch nicht, was die, ich kann jetzt gerade noch nicht mal genau sagen, da hätte ich wahrscheinlich im Kinofilm mitschreiben müssen, aber die ist so schön dynamisch, die fliegt immer so mit und zeigt auch mal so aus so, ich sag mal, unkonventionelleren Szenen, so ein bisschen weiter weg, so auf einmal so von unten rechts kommt die dann so, die ist ein bisschen verspielt. Und gleichzeitig, also Timothy Chalamet feuert da schon echt was ab. Das ist, der Film kommt ja von Josh Safdie, der hat ja unter anderem Der schwarze Diamant gemacht. Und der Film fühlt sich auch ein bisschen hier danach an. Also dieser Timothy Chalamet, ich glaube, irgendeine Rezension hat ihn betitelt als der liebenswerteste Kotzbrocken, den ich seit langem im Kino gesehen habe. Und das ist es auch. Der ist so ein super extrovertierter Typ, der einfach nicht aufhört zu reden, auch wenn er eigentlich gerade nur noch Bullshit labert und dir aber auch keine Sekunde gibt, mal durchzuatmen. Also sein ganzes Leben ist eigentlich nur Stress und er hüpft von einem zum anderen und es gibt super wenig Momente, wo du mal ausatmen kannst und endlich mal das Ganze ruhig wird und er auch endlich mal Leute ausreden lässt. Und so bist du halt, ne, bei Der schwarze Diamant war es ja schon so, das war ja so ein Film, wo du die ganze Zeit nicht angespannt bist und auch da Adam Sandler ja die ganze Zeit einen Charakter spielt, der die ganze Zeit nur am Reden ist und er redet eigentlich das Publikum gegen die Wand. Genauso eine Rolle spielt hier auch Timothy Chalamet. Und der haut dann, also hier ist es gar nicht so das Zusammenspiel zwischen den Charakteren, sondern Dialoge. Und die gehen ab und zu von Timothy Chalamet, also von Marty, der hat ab und zu Dialoge, die gehen so unter die Gürtellinie, aber da der so viel redet und das mal eben so werden da Sachen gedroppt, die mal eben so einfach so nebenbei kommen, wie so ein Tiefschlag, der dann aber schon wieder vorbei ist, weil er dann schon wieder weiterredet. Und ja, gepaart mit diesem Szenario, du bist dann irgendwie in den 50er Jahren, es geht um den, ich sag mal, um einen sehr professionellen Tischtennisspieler, der aber in einer Sportart
erfolgreich ist, was niemand interessiert, oder?
Ja, es interessiert halt keinen, es ist halt kein Geld dahinter, aber er tut halt so, als wenn er im Grunde der absolute Superstar ist, der eigentlich nur in den besten Hotels schlafen sollte. Und er kommt aber eigentlich aus einer relativ armen Familie und schlägt sich so wirklich von einem Tag zum nächsten. Und dieses ganze, also dieses sehr surreale, komische Szenario, dieser komische Charakter, der einfach nicht die Fresse halten kann und die Dialoge, das ist wirklich ein, ich nenne es mal einen Höllentrip, der dauert auch 2 Stunden 30, der kommt einem länger vor, der dauert echt lange. Der zieht sich, aber nicht im Schlechten, aber da muss man Bock haben. Also ich kann mir vorstellen, dass du im Kino sitzt und denkst, bitte halt doch einfach mal deine Fresse, Aber ich glaube, das kann auch so einen Sog entwickeln, dass du da richtig, richtig gefesselt bist von dem Film wie ich.
Soll ich mal sagen, mein Problem mit dem Film war, es ist halt wieder ein Sport-Biopic, ne?
Ja.
Also so habe ich den festgestellt. Ich weiß, da ging es auch nicht wirklich drum. Das ist alles so unrelevant. Er ist
halt Tischtennisspieler. Das ist halt die Prämisse so.
Und trotzdem ist mein Gedanke so, oh nee, kein Bock. Und dann höre ich von vielen so, jo, das mit der unsympathischste Charakter, den ich seit langem gesehen habe, denke mir so, ach nee, 2,5 Stunden.
Und über noch Tischtennis.
Über eine Sportart, die mich nicht interessiert.
Ich meine,
über
persönlich
einen Typen, der mich ankotzt. Und ich denke mir so, oh Mann, nee, da gehe ich nicht rein.
Ja, das hat
ein anstrengender Film. Und das ist auch so glücklich, dass er eigentlich nicht gewonnen hat, weil keine Oscars für mehr Biopics, weniger Biopics.
Wie gesagt, ich bin Biopics Ultra. Aber das würde ich, also ich sag, das ist kein Biopic, das ist ein klassischer, ein klassisches, ich würde sagen, Drama.
Ja, habe ich mir fast gedacht. Ich glaube auch, dass ich da alle meine Abneigungen drauf nicht wirklich ansetzen kann. Ich muss aber ehrlich sagen, dass der Film gut an mir vorbeigegangen ist. Ich weiß, ich glaube, der Film wurde beworben mit dieses Forever Young Gedöns.
Ja.
Lied. Und das kann ich auch nicht mehr hören. Aber auch slightly aggressiv und ich weiß nicht warum.
Ja, aber der so hat auch schon gute Songs drin. Und da spielt ja auch hier Gwyneth Paltrow spielt da mit. Die spielt da so eine reiche Frau eines Geschäftsmanns, den er immer überreden möchte, dann doch Geld in ihn zu investieren, damit er zur nächsten Weltmeisterschaft im Tischtennis gehen kann. Also der Film ist halt abgedreht, verrückt, aber ja, ich kann verstehen, dass man da sagen kann, okay, ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, der schwarze Diamant, da geht's um Diamantenhändler. Der Diamantenhändler ist hier ausgetauscht durch einen Tischtennisspieler. So, also es ändert sich nur die Rollen. Ja. Genauso wenig wie es beim schwarzen Diamanten, also es geht beim schwarzen Diamanten schon um Diamanten, aber das ist halt nicht der Fokus. So, der Fokus des Films ist eigentlich woanders und hier ist es genau das Gleiche. Aber ja, ist ein wilder Ritt, wird nicht jedem gefallen, aber ich meine mal so, 9 Oscar-Nominierungen kommen ja auch nicht von ungefähr. Ne? Also, egal was man jetzt über die Oscars und die Jury denkt, die machen ja nicht aus Jux und Dollerei, geben die dem Film 9 Oscars. 9
ja, und den Film jetzt irgendwie Loser vorzuwerfen, ist falsch hoch 10. Also, dass das irgendwie in den letzten paar Jahren passiert ist, dass auf einmal du bei den zu den Academy Awards eingeladen bist, weil dein Film halt 5-mal nominiert wurde und dann sagst du, ja, der ist der große Verlierer am Abend. Der große Verlierer am Abend war der Film, der nicht bei den Oscars war. Leute, ja. Der nicht nominiert war, das ist ein Verlierer. Und der ist auch kein Verlierer, weil wenn der
in diese
erweiterte Liste da reinkommt, ist schon
irgendwie argumentieren, so einen, wie heißt der, zum Beispiel, also Schauspieler, die wirklich jetzt 8-9 Mal nominiert waren und jedes Mal gescheitert sind. So. Dann kann man ja, schon sagen, ja.
Aber trotzdem ein Darsteller, der 8-9 Mal nominiert war für
einen Oscar. Ja, natürlich, aber irgendwann kommst du dir so vor, als wenn es halt nicht reicht. So, du möchtest ja schon den Oscar gewinnen. Das ist ja schon so nochmal so das Magnus Opum, das kannst du dir wie so ein kleiner Pin an deinen Anzug dranhängen. Hier, ich habe den Oscar mal gewonnen. Aber ja, also allein, dass der Film so häufig nominiert ist, also allein als Film, glaube ich, ist das kein Verlierer, wenn man 9-mal nominiert ist.
Nee, auf keinen Fall. Ja.
Gut, aber das war eine Serie für uns.
Die hast du schon gesehen, oder ist glaube ich schon drüber gesprochen, deswegen kann ich das ganz schnell abhandeln. Ich habe Welcome to Derry geschaut.
Ah, ja.
HBO Max Original-Serie mit, ich finde es faszinierend, wie spät der Pennywise erst auftaucht. Ja.
Alles ändert sich, bloß Bill Skarsgård nicht.
Ja, genau. Ich finde Hammer, wie bösartig die mit Charakteren umgehen. Also,
ja.
Ich hätte nicht gedacht, dass diese, weil in den Dings haben wir schon am Anfang, den Opening haben wir schon zusammengeschaut. Ich hätte nicht gedacht, dass das nachher fix ist. Dachte, das wäre irgendwie so, ach, es war alles nur ein Traum. Nee. Der macht ordentlich Kinder weg. Und dann ist der Film ab 16 und ich denke mir so, ha. Ab irgendeinem Zeitpunkt habe ich mir auch gedacht, so, okay, ja, jetzt seid doch mal nicht so fies an den Kids. Da ist ja schon, schon frech wie, oh, ein neues Kind wird eingeführt. Ja, ich weiß, dass es brutal ermordet wird vom Clown.
Ja. Ist sehr unbarmherzig, der Film. Also als ich den auch losgesehen habe, ich meine, die Filme sind ja erstmal so, okay, wir haben eine Gruppe Kinder und die halten dann zusammen und du weißt schon, okay, die durchleben schlimme Sachen, aber denen geht's an sich gut. Vielleicht bis auf den einen Anfangsjungen in seiner gelben Jacke. So. Aber die Serie geht ja wirklich los und denkt sich so, ich bin wie Game of Thrones, hier ist nichts sicher. Ich krieg euch alle. Nee.
Genau. Ich finde, das Ende ist ein bisschen schwach von der Serie.
Ja, das Ende ist so ein typisches S, also wirklich so ein typisches S-Ende, ne?
Ja, das ist irgendwie, also
viel CGI, viel.
Ja, genau. Es gibt ein paar coole Momente, das mit dem, wie heißt er? Mit dem Rektor in der Schule, der da wie so eine Puppe behandelt wird, ist ganz witzig. Sieht auch richtig böse aus, aber irgendwie schwimmt der. Also ich finde, die Serie ist ein bisschen zu lang. Ich finde auch cool, dass Pennywise erst sehr spät auftaucht. Ich glaube, das ist irgendwie Folge 5, wo der erste Mal wirklich als Pennywise auftaucht. Schon spannend. Die Kids machen eigentlich einen ganz guten Job. Eigentlich kann ich nicht beschweren. Also,
es gibt ja immer diese Andeutung und deswegen, das will ich noch nachtragen, meiner Meinung nach eins der besten Intros aller Zeiten für Serien. Du hast ja kurz gedacht, ist das KI? Darf ich das mögen?
Ja, es gibt so ein Bild, ich weiß nicht. Ich komme jetzt, weißt du, es gibt ja diesen Part, so, man kann KI nicht mehr von keiner KI unterscheiden. Doch, geht noch. Aber es gibt schon Sachen, die sind so gut, da muss man fünfmal hingucken. Beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass da schon ein paar Sachen.
Glaubst du, das haben die wirklich mit KI gemacht? Also es ist ja im
ich
Grunde
weiß nicht. Es gibt relativ so einen Shot
gemacht. Ja, ja. Also du hast diese Bilder, die gemalt sind und wo dann so rausgezoomt wird. Und ja, ich find's halt gut, weil du sagst halt gerade, okay, der Pennywise, der kommt kaum vor. Oder kommt halt super spät vor. Aber du siehst halt in dem Intro schon genau das. Also er lauert im Hintergrund. Und ganz zum Schluss, auf dem zweitletzten oder letzten Bild ist er dann ja auch zu sehen. Und genau so wird's ja auch in der Serie sein. Er wird die ganze Zeit lang, kommt er gar nicht vor und dann wird dich ganz zum Ende, sieht man dann halt mehr als nur Andeutung.
Ja. Ja, du bist ja dieses gezeichnete Intro mit den paar, ja, mehr oder weniger Mund, also Pennywise in den Bildern kommt schon sehr häufig vor, aber halt nicht als Pennywise, sondern als irgendwelche anderen Monster. Und es gibt ein Bild, und vielleicht liegt es an der Farbgebung, weil das halt auch diesen Stil hatte.
Diesen.
Mit den Kindern, die von so einer brennenden Fabrik weglaufen.
Ja, und selber in Flammen stehen.
Und selber in Flammen stehen und so. Und ja, okay. Und da habe ich kurz gedacht, so, okay, das ist die Farbgebung passt, dass da dieser eine Filter ist, den die künstliche Intelligenz immer gerne nutzt. Und ich weiß nicht, da die Kinder haben halt aufgerissene Augen, weil, ja, macht ja Sinn.
Ja.
Aber das wirkt so oft. Das wirkt irgendwie so falsch.
Also ich habe da nichts so gefunden, aber genau, also das wirkt falsch. Kann sein. Aber ich würde ihm jetzt mal einfach unterstellen, es ist so gewollt, dass es so wirkt.
Ja, ne, ich meine, der Horrorclown, der guckt ja auch gerne in drei Richtungen gleichzeitig.
Ja.
Vielleicht ist das genau dasselbe.
Gut, also würdest du auch weiterempfehlen, so wie ich es getan habe?
Ja, ich finde, das ist eine guter Spukhorrorhaus-Unterhaltung.
Und von der Nichts Qualität Großes, her, glaube ich, auch gut, ne? Also so für HBO ist ein guter Aufschlag.
Genau, das sieht auch dementsprechend wertig aus. Ich finde, das Intro ist richtig schlimm. Also, ja, das sind ein paar richtig miese Momente. Ja, mir gefällt die wohl.
Gut.
Ich finde auch die Stadt ist so lebensfeindlich. Das ist faszinierend.
Ja. Aber es passt ja auch, also ist ja auch, also generell in dem Thema geht es ja nicht nur um Horror, sondern auch um Rassismus. Also ich finde, die schnappen sich halt immer gut so die Themen, die zu der maligen Zeit. Es geht ja immer um dieses Es versucht ja, die negative Sache noch zu verstärken. Und das haben sie, glaube ich, mit den 50ern dann ziemlich gut getroffen. Also so Gewalt gegen Frauen, Rassismus,
ja, genau.
Militärpräsidents, solche Sachen. Alles, was halt wirklich so damals so scheiße lief, noch mal schlechter in dieser Serie gemacht.
Genau, ich will, also, ich weiß nicht, selbst wenn der Scheiß-Clown da nicht wäre und alle verfluchen würde, ist die Stadt trotzdem der größte Misthaufen, den es gibt. Das ist faszinierend. Naja.
Gut.
Ja, willst du über die Oscars noch reden?
Ja. And the Oscar dann for the best movie goes to unserem ausgezeichneten Medienkneipen 2025 Film, nämlich One Battle After Another. Yes. Können wir uns ja selber auf die Schulter klopfen, sagen, ja, wir haben genauso guten Geschmack wie die Academy. Diesmal
genau, zumindest. Wir haben es auch schon sagen können, als der Film rauskam. Weil ja.
Also eigentlich hat sich die Academy an uns orientiert.
Genau. Wir müssen halt einfach so sagen, weil es halt so ist. Also darf man sagen, dass das der Horror Academy Award war dieses Jahr? Ich bin so happy, dass Blood and Sinner so viel abgeräumt hat als Horrorfilm. Und ich bin so happy, dass Elle Madigan als beste Nebendarstellerin in Weapons ihren Oscar mitgenommen hat. Wie geil ist das denn?
Ja.
Zwei Horrorfilme. Endlich. Endlich mal bei dem scheiße Academy Award, der sonst immer sagt, ja, Horror, das ist kein richtiger Film, die konnorieren wir nicht. Und jetzt räumt er richtig ab. Und erste weibliche Kamerafrau, also erste Kamerafrau, die einen Oscar bekommen hat, auch faszinierend, oder? Seit Bestehen der Academy.
Ja.
Insane.
Ja. Ich gerade guckte, beste Nebendarstellerin, okay. Ja, die ist bloß, die Liste ist ein bisschen, okay. Nee, alles gut. Aber grundsätzlich, Blood and Sinners war, glaube ich, das Hype-Thema vor den Oscars, weil er 16 Mal nominiert ist, damit den Rekord von Titanic gebrochen. Was auch krass ist, dass One Battle After Another 13 Mal nominiert wurde. Also das ist wirklich so.
Ja, also zwei Filme, die einfach das komplette Jahr dominiert haben bei den Oscars.
Die sind einfach gefühlt in jeder Kategorie nominiert. Deswegen, ja, also Blood and Sinners, 4 Oscars, One Battle in After Another noch mal mehr, 6 Oscars und Frankenstein, den wir beide so semi-gut fanden, den ich mir ja eher am Ende noch durchgequält hatte.
Ja, wirklich.
9-mal nominiert und hat auch 3 Oscars gewonnen, aber verständlicherweise schon für die Sachen, die es gut macht. Wir hatten ja darüber gesprochen, von wegen, wieso haben die eigentlich so krasse Sets für gefühlte 15 Sekunden Screentime? Ja, genau, dafür haben sie auch den Oscar bekommen. Ja?
Genau.
Also, ich würde mal sagen, verschwendete Lebensmühe, aber den Oscar haben sie immerhin dafür bekommen.
Ja, also ich sage auch nicht, dass der Film der super schlecht ist, den gesehen zu haben. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht so meins.
Genau,
aber wenn man Golden hat 2 Oscars genommen, hat alle Oscars gewonnen, für die er nominiert war.
Genau.
Beste Animation, ach Golden sag ich schon, K-Pop Demon hatte beste Animation, bester Song, halt Golden. Das war leider absehbar, aber ich hätte Train Dreams viel höher gesehen. Aber ja, ich hab's ja schon gesagt, der Golden, dass der gewinnt, war eine safe bet.
Ja. Hab ich.
Und Formel 1 hat auch noch gewonnen, ne? F1.
Ja, ich weiß gar nicht, was die genau gewonnen
haben. Bester Ton.
Bester Ton. Ja, okay. Bester Avatar Ton, hat auch wieder seinen besten Visual Effects bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Netter Herr Cameron. Dafür, ja, der gewinnt gefühlt immer. Macht ja auch Sinn. Also, das ist ja wirklich krass. Ne? Das ist ja seine Daseinsberechtigung. Ich fand aber interessant, dass dass One Battle After Another sowohl bester Film als auch beste Regie bekommen hat.
Ja, das geht häufig einher, ne? Das ist gar nicht mal so unselten. Aber, ja.
Und, was ich auch nicht bemerkenswert fand, aber dass, wo ist es jetzt? Ich hab's doch gerade noch hier sehen. Na toll, jetzt finde ich es nicht mehr wieder. dass ich glaube, wir müssen, ich kann es euch nicht mehr zeigen, weil ich es nicht mehr wiederfinde.
Hat das was mit den Memorial zu tun oder wo bist du?
Ja.
War schon bei Gewinner. Es war nicht jetzt irgendwie so Leute, die verstorben sind.
Nein.
Weil da habe ich auch noch viel zu gehört, dass da irgendwie ganz schön viele gefehlt haben.
Ist das so? Ach genau, dass ja. Ludwig Göransson schon wieder einen Oscar gewonnen hat. Ich wusste gar nicht, dass er hatte. Also du hattest das bestimmt gesagt bei der Besprechung. Aber dass ich wusste nicht, dass er die Musik gemacht hat.
Ehrlich gesagt hätte ich den gar nicht als also ich finde den Soundtrack Hammer. Ich hätte ihn aber gar nicht als Gewinner gesehen, weil ich dachte mir so, die Academy sagt, ja, der hat jetzt schon so viele. Jetzt braucht er erstmal keinen. Gewinn einfach noch einen.
Ja, ich hätte da halt Johnny Greenwood gerne gesehen, weil das war einer der Hauptgründe, warum One Battle After Another so krass bei mir gewirkt hat. Und ich bin ja generell ein Typ, der jetzt nicht sagt, oh, ich achte so stark auf die Filmmusik. Bei mir fällt die Filmmusik auf, wenn sie halt extrem gut ist. So, ist mir die Filmmusik in Good Luck Have Fun Don't Die aufgefallen? Ja. Bei Hoppers.
Ja.
Selbst bei Project Hail Mary. Aber bei dem Film war ich so, wow, da war ich so komplett weggefegt. Ich bin aber auch ehrlich, ich habe natürlich Blood and Sinner nicht gesehen.
Den musst du nochmal gucken, der ist so Hammer.
Der läuft ja immer noch im Kino, deswegen muss ich es
drehen. Der läuft wieder im Kino. Blood and Sinner, es kommt viel über die Musik. Also das macht schon Sinn, dass der da nominiert ist. Ich glaube, Blood and Sinner soll ja auch nominiert für den besten Song, kann das sein? Bester Filmsong.
Bester Filmsong.
Ja, doch. I Lied to You.
I Lied to You, ja. Ludwig Göransson und Raphael Sadik.
Ja, wie gesagt, der kommt ziemlich viel über Musik, deswegen hat er es vielleicht da ein bisschen einfacher. Und wenn du es nochmal nachhörst, ne, also ich höre ab und an mal die Soundtracks auf Spotify oder so einfach nach. Da ist One Battle After also schon schwierig. Also, der hat viel, aber du hast irgendwie andere Sachen in Erinnerung.
Mhm.
Und ja, ich finde, es ist One Battle After Another für Soundtrack auch Hammer.
Und ich meine, sag ruhig erst.
Nee, ich wollte eigentlich was anderes sagen, was ich.
Genau, also eine Sache, ich wollte auch eine andere Sache mal sagen, was ja sonst immer bei uns ganz im Fokus steht, bester internationaler Film. War dieses Jahr, ich will die gar nicht absprechen, aber ich habe gar nichts mitbekommen. Ich habe keinen einzigen Film. Also gewonnen hat Sentimental Value aus Norwegen von Joachim Trier. Aber auch die anderen Filme, Brasilien, Frankreich, Tunesien und Spanien, haben mir alle gar nichts gesagt.
Ist Sirat bei Beste aus internationaler Film dabei gewesen?
Ist aus Spanien.
Ja, okay. Oh, ist Spanien. Naja, gut. Bei denen war leider auch von vornherein klar, dass der gewinnt. Weißt du, das war so wie so Parasite. Der Film ist für bester Film nominiert und für bester ausländischer Film. Oh, die anderen aber nicht.
Ist ja echt für den besten Film.
Ich meine, Sentimental Value war auch für bester Film nominiert.
Ja.
Ja.
Ja, okay, dann.
Ich finde es Hammer. Ich finde so schön, dass Train Dreams als bester Film nominiert ist. Ich finde schade, dass der Karl nichts mitgenommen hat.
Aber man muss ja attestieren, dass die Streamer einen echt guten Flow hatten, ne?
Ja, also Netflix hat richtig abgeraufen. Apple hat mit F1 da.
Genau, F1. Ich meine, die müssen ja alle einen Kino-Release haben, aber wir hatten K-Pop Demon Hunter, wir hatten F1. Wie gesagt, wir hatten Frankenstein. Du hast gerade gesagt, ich habe schon wieder jetzt vergessen.
Train Dreams.
Also, die Streamer sind qualitätstechnisch den großen klassischen Hollywood-Studios auf den Fersen.
Mhm. Ja. Ja, vor allem, wenn jetzt die Studios wieder noch kleiner werden und wir. Sagen wir so, Warner hat richtig abgeräumt hier, aber Warner ist ja jetzt gone, ne? Mehr oder weniger. Das wird ja jetzt so ein, also ist nicht gone, aber Das wird vor einem Studio jetzt wahrscheinlich auch gekauft, was nicht unbedingt so viel Qualität steht. Also, es gibt Ausnahmen, ne? Die hauen trotzdem mal einen guten Film raus. Aber eigentlich habe ich die nicht in Erinnerung für die großen IPs, für die interessanten IPs. Deswegen manchmal wundere ich mich so, wenn Filmstudios sich nur über ihr Filmportfolio an die Macht, an die Position arbeiten müssten, wo sie sind. Wie zur Hölle kann Paramount so groß sein?
Ja.
Also, ja, okay, bei euch läuft, wie heißt er? Fast and the Furious. Hammer, läuft ja super gut bei euch. Bei euch läuft Top Gun. Das war's dann aber auch.
Apropos, was habt ihr noch? Top Gun, Tom Cruise hat den Ehren-Oscar bekommen für sein schnelles Laufen. Nein, also er hat den Ehren-Oscar bekommen. Ich wusste gar nicht, der wurde 4-mal nominiert, hat ihn aber nie bekommen. Jetzt hat er zumindest den Ehren-Oscar. Ich glaube, ein Tom Cruise, wenn er jetzt nicht in seinem Alter, sagen wir mal, so eine schöne Grandpa-Rolle in so einem richtig deepen Drama spielt, wird das auch noch schwierig mit dem Oscar in seinem Leben. Aber gerade für seine Actionfilme und so hat er jetzt den Ehren-Oscar bekommen.
Ja, hat er auch einen Jackie Chan. Genau. Für Actionfilme einen Oscar zu bekommen, ist ja auch immer wieder schwieriger.
Ja.
In der Regel werden ja halt Dramen und so
honoriert. Filmisch anspruchsvolle Filme.
Ja, genau. Und deswegen ist es halt so schön, dass diesmal so viele Horrorfilme dabei sind, weil die ja auch eigentlich eher, ja, wie heißt das? Die werden auch eher nicht so angepackt. Naja.
Gut. Hast du noch was für die Oscars?
Nö. Nee.
Alles klar. Nicht. Dann würde ich nämlich den Sack zuschnüren.
Ich habe es ja nicht live gesehen.
Ich auch nicht. Obwohl, liefen sie jetzt schon auf YouTube? Das war irgendwie sogar ein Jubiläum. Ich glaube, spätestens.
Nee, 29. Dauert ein bisschen noch bis
29? Stimmt, also die letzte, also die 100. Verleihung soll noch im Fernsehen laufen und dann soll es auf YouTube gehen.
Ja, mal gucken, was da los ist. Auf
die 100. Ob da was richtig Krasses passiert. Dann wird da offiziell bekannt gegeben, dass die Oscars ihren eigenen Streaming-Dienst launchen.
Ja, man muss dazu sagen, die Oscars haben ja schon wieder diesen Negativrekord jetzt mit wenigsten Zuschauer.
Ja, aber Fernsehen ist halt tot. Aber ja, muss denn eigentlich einen Filmverleihungspreis immer krasse Zuschauer zahlen? Also es kommt natürlich drauf an, nur je bekannter ist, desto wertvoller ist der Preis. Aber also diese Kommerzialisierung eines Preises, ich meine, so ein Gewese macht doch auch keiner um den Preis von Cannes. Also da sind natürlich Presse und alles, aber keiner guckt sich den Preis von Cannes an oder den Preis von Venedig. Oder die Berlinale, ja, das ist ein großes Event und alles total toll, aber das ist ja meistens eher so ein Branchen-Event. Der Oscar ist für mich aber eher schon was wie so ein Marketing-Ding. Also es ist ja für die auch super entscheidend, wenn du draufschreiben kannst, 16 Mal für den Oscar nominiert, dann läufst du nochmal im Kino und alle gucken sich den an.
Aber wenn keiner die Oscars guckt, dann können sie es auch sein lassen.
Ja.
Also, ja, wie gesagt, Fernsehen ist halt tot, Leute. Ihr hättet einfach wie alle anderen Studios endlich die Sachen mal online reinbringen wollen. Jetzt habt ihr das hingekriegt. 2029.
Es wird dauert halt auch noch ein bisschen. Es wird irgendwann auch kommen, dass die auf Netflix laufen. Die machen ja jetzt immer mehr so Live-Events auch. Also warum nicht die Oscars bei Netflix? Ich meine, das wäre ein Schlag ins Gesicht für die Oscars, aber naja, mal gucken. Gut. Alle, die bis hier zugehört haben, der Oscar geht auch an euch, zumindest der Ehren-Oscar, von uns ausgesprochen. Es war mir eine Ehre. Wir werden uns demnächst wiederhören zu einer weiteren regulären Ausgabe. Wenn ihr uns noch was entgegenbringen könntet, dann wäre es nicht eine Stimme in der Akademie für einen Oscar für die Medienkneipe. Uns würde schon reichen, wenn ihr einen netten Kommentar hinterlasst. Das hilft uns nämlich bei der Sichtbarkeit, damit mehr Leute die Folge sehen und damit wir wachsen und gemeinsam mehr über Filme diskutieren können. Gut, das wäre es auch schon von unserer Seite. Schaut gerne bei unserer Webseite vorbei, www.medienkneipe.de. Da findet ihr alle Links zu allen wichtigen Sachen, die unseren Podcast betreffen. So. Bleibt uns erhalten, habt eine fantastische Woche, guckt viele Kinofilme, am besten natürlich auch im Kino. Und wir sehen uns dann bald wieder zu einer regulären Ausgabe. Bis dahin, tschüssi.
Tschüss.